ein herzliches Grüß Gott und willkommen, besonders denen, die heute Vormittag nicht da waren. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute Pause, gute Gespräche, gute Stärkung vom Essen her. Und jetzt und ihr bleibt alle gesund. Ja, vielen Dank euch Posaunen wieder. Und der Chor nimmt uns jetzt mit hinein in einen Kanon von der Frau Mutter. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, ihr seid dran.
Während der Chor sich noch aufstellt, vielleicht kennen einige von Ihnen den Kanon von der Hanna Hümmer, lobe den Herrn, meine Seele. Wenn Sie ihn kennen und im Ohr haben und es Sie überkommt und Sie gerne mitsingen wollen, wenn wir ihn jetzt gleich singen, seien Sie herzlich eingeladen, mit einzustimmen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele.
Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Thank you.
Ja, ihr Lieben, der Raum zum Hören, der Raum der Stille, der Raum der Gemeinschaft, sich gegenseitig stärken dürfen, gegenseitig hören, verstehen, gegenseitig einen gewissen Halt geben. Menschen als Fels in der Brandung, Jesus als Fels in der Brandung, wenn stürmt und tobt, wenn Streit ist, wenn Krieg ist, wenn Not ist, wenn Krankheit ist und Tod. Der Fels in der Brandung, es gibt ein Lied, habe mich gewundert, so Rap-Pop von Contra K, einer Gruppe. Es heißt Fels in der Brandung. Und da singt ein Sohn von seinem Vater. Wow, habe ich gedacht. Das würde ich mir wünschen, solche Vater-Sohn-Beziehungen. Wo findet man solche Sohn-Vater-Beziehungen? Wir wollen reinhören in den Text. Da heißt es auch vom Sohn und vom Vater. Wir wollen still werden und miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Raum, den du uns schenkst, dir zu begegnen, dem lebendigen Gott, dem Auferstandenen. Wir bitten dich, mach uns still und rede du, schenk uns deinen Heiligen Geist, schließ uns dein Wort auf. Danke, dass du uns kennst, wie wir da sitzen und liebst. Und so segne uns alle. Amen. Den Text habt ihr abgedruckt. Hat jeder sein Blättchen? Wenn nicht, kann man es mitlesen oder ich lese es jetzt auch vor. Das Bekenntnis des Petrus. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, der Gesalbte, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus ist. Was ist denn das für ein Text? Also es gibt ja viele Witze über Petrus und das Himmelreich und die Schlüssel. Witzeerzähler bin ich keiner. Habe ich noch nie gekonnt. Der Text ist ein besonderer Text. Ein Schlüsseltext. Wo uns was geöffnet wird, wo uns Geheimnisse geöffnet werden wollen. Ich weiß nicht, hatte ich denselben Text, der auf dem Zettel war, oder war das eine andere Übersetzung, was ich gelesen habe? War die, ja, weil ich hatte mehrere verschiedene Übersetzungen, was ich mir alles angeschaut habe. Es ist super spannend, was da alles drinsteckt. Einmal, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Überleg mal. Ja, wer ist Jesus für mich? Was sagen die Leute? Was sagt mein Nachbar? Was sagen die in der Schule? Was sagt ihr? Was sagen die Leute? Die Bürgermeisterin, ich weiß nicht, was sie sagen würde. Was sagst du? Darum geht's. Wer ist Jesus? Wer bin ich? Hier der Simon und dann da der Petrus. Und was tue ich? Es gab so eine geniale Fernsehsendung, wie ich noch ein bisschen jünger war. Das hat geheißen, was bin ich? Mit Robert Lemke. Also das habe ich total gern geschaut. Was bin ich? Und wer bin ich? Da gibt es auch ein Spiel, da klebt man dann da vorne irgendwas hin und irgendeine Persönlichkeit, irgendeinen besonderen Namen und dann muss man den raten selber, wer bin ich? Wer ist dieser Jesus? Jesus fragt uns, die wir Schüler sein wollen von ihm, die wir von ihm lernen wollen, die wir Jünger sein wollen, die wir uns Christen nennen, fragt uns, was sagt die Umgebung? Da gibt es verschiedene Ausführungen. Die frommen Juden haben gemerkt, bei Jesus ist irgendwas dran. Der ist irgendwie, ist es der Johannes der Täufer, der wiederauferstanden ist? Ist es der Elia, der da kommen soll, irgendein besonderer Prophet? Sie haben gemerkt, da ist Gott am Wirken. Er hat Menschen geheilt, er war unterwegs, er hat gepredigt. Er hat mit Vollmacht geredet, das haben wir heute Vormittag gehört in dem Evangelium. Was ist da dran? Er ist ein Prophet, irgendein Prophet muss er sein. Das sagt die Umgebung auch. Auch die Muslimen sagen, Jesus war ein Prophet. Auch irgendwelche Religionsstifter der Mani, Jesus ist der Glanz. Irgend so kosmologische Rolle spielt er. Oder sogar die Hindus sagen, Jesus war was Besonderes und sie haben Christusvisionen. Jesus Christus, wer ist er? Was sagen die Leute? Eure Umgebung? Oder wissen die das gar nicht, dass ihr Jesus kennt? Dass ihr Jesus lieb habt? Und wer ist Jesus für euch? Was sagst du? Der Schülersprecher, der Petrus, ist ja immer der Schnelle, der antwortet für alle. Was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Gesalbte, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig, glücklich bist du, beneidenswert bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geöffnet, offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also das heißt ja, dass Gott der Vater ihm diese Worte in den Mund gelegt hat. Dass Gott der Vater dem Petrus das aufgeschlossen hat, dass er es bekennen konnte. Das Bekenntnis, wir haben heute früh das Glaubensbekenntnis bekannt. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias, der Erlöser von Sünde, Tod und Teufel, der mich löst von allem, was mich trennt von dem heiligen Gott, der die Schlüsselgewalt hat, Jesus, der Gesalbte, der König, der Hohepriester, der Prophet, wo das Alte Testament voll ist von Jesus Christus, von Joshua, von dem Retter, worauf wir warten, der gekommen ist und der wiederkommen wird, der das ganz natürlich auch sagt, dann einmal beim Petrus, wie er da auferstanden ist, wenn der bleiben wird, bis ich wiederkomme, hat man heute Vormittag bei dem Hast du mich lieb, was geht es dich an? Der wiederkommen wird, zum Glück, wenn wir in diese Welt schauen, wenn wir uns umschauen, in uns, auf unseren Arbeitsplätzen oder in unseren Familien, wo die Not ist, oder wenn wir in die große, weite Welt schauen. Jesus, der, ja, wer ist er für mich? Was würdet, wirst du antworten? Mein Herr und mein Gott? Was für Rolle spielt er? Mein Freund? Mein Bruder? Schön von ihm zu singen, aber weit weg, merk nichts von ihm. Wo ist Gott? Oder mein Fels in der Brandung? Wo ich falle und keinen Grund habe und wo ich merke, Gott ist noch da, noch tiefer da. Der Fels in der Brandung für Johannes und Maria unterm Kreuz, wo Bruderschaft gestiftet wird, wo eine neue Familie gestiftet wird, wo der Jesus, dem sie nachgefolgt sind, stirbt und sie nicht mehr weiter wissen, ist er der Fels in der Brandung, in deiner Brandung, in deinem Alltag? Und wie lautet mein Bekenntnis jetzt? Geht es mir, naja, je nachdem. Wie lautet es dann in schwerer Zeit, wenn es dann schwierig wird? Ist da noch der Fels da, Jesus? Ich musste an ein neues Lied denken, ist sicher bekannt. In Christ alone, in Christus ist mein ganzer Halt. Hinterher habe ich gedacht, das hätten wir singen müssen. Aber da war schon das Programm gestanden. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf. Mein Trost ist er in allem Leid. In seiner Liebe find ich Halt. Wow, das ist starkes Bekenntnis. Und jetzt, wer bist du? Wer bin ich? Jesus antwortet dem Simon Petrus: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Also der Simon ist der von Gott Erbetene. Was sagt Jesus? Du bist der Simon, du bist die Gabi, du bist die Carla, du bist der Harald. Ich kenne dich. Ich kenne deine Familie, deine Eltern, deine Geschwister, deinen Mann, deine Beziehungen, wo du hineingeboren bist, hier in Deutschland, in anderen Ländern, wo auch immer du lebst. Ich kenne deine Situation, deine Not und Schwierigkeiten. Und du bist glückselig, weil du eine Offenbarung von meinem Vater im Himmel hattest. Du bekennst dich zu mir, weil Gott, mein Vater, es dir aufgeschlossen hat. Also Fleisch und Blut, das wäre selber nicht gekommen. Aber du bist Gott begegnet und du weißt, dass Jesus der Messias ist. Und es ist ja nochmal interessant, wir müssen mal kurz nochmal zurück. Jesus sagt ja, was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Und der Menschensohn bezeichnet im Grunde schon den Messias, den Leidenden und den Gekrönten, also den Welterlöser. Er bezeichnet sich selber so. Ganz am Anfang, wo er fragt, was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei, dass also Jesus ist. Und das ist identisch mit dem, was Gott sagt zu Petrus. Und wo dann laut gesprochen wird in die Jüngerschar, in die paar 12 Leutle oder ein paar mehr, die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind. Also Jesus, der Messias. Nicht der, der erwartet wird und alle rettet von der Besatzung der Römer, der Gewalt und der Feldherr, sondern der leidende Messias und der Wiederkommende. Also diese besondere Bezeichnung. Und genau auf dieses Bekenntnis, im Grunde ja dann auf Jesus, auf diesen Fels, Petrus, baut Jesus seine Gemeinde. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Das haben wir im Grunde bis jetzt erlebt. Vor 2000 Jahren. Wir sind hier. Menschen, die an Jesus Christus glauben, die sich ihm anvertrauen. Dieser Petrus, das ist ganz arg schön, wie das da steht. Petrus ist ein kleiner Stein. Und auf diesen Felsen heißt sein, das ist ein Petra, das ist ein Felsmassiv. Also Petrus ist ein Teil eines größeren, einer großen Gemeinde. Jesus gründet seine Gemeinde auf diesen kleinen Felsbrocken, aber im Grunde auf diesem Bekenntnis, dass Jesus Christus der Messias ist und nicht irgendein Mensch nur, obwohl er ganz auch Mensch war und eben ganz Gott. der Sohn des lebendigen Gottes. Und unser kleines Leben will Gott gebrauchen und nehmen, so wie Petrus. Wie er aus dem Simon einen Petrus macht. Wie er die zwei Namen hat auch. Will Gott unser Leben gebrauchen, in seine Gemeinde stellen, ein Teil seiner Gemeinde sein, sind wir hier, die versammelte Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufenen, die sich haben rufen lassen hierher oder in andere Versammlungen, wo wir auf Jesus Christus hören, unseren Herrn, wo wir alle die Offenbarung Gottes erleben wollen oder was erlebt haben wir auch schon, Begegnung mit Jesus, den Heiligen Geist, dass wir ihn kennen, dass wir das überhaupt bekennen können, dass wir uns zu ihm stellen, dass wir einen festen Grund haben unter den Füßen. Also Petrus, der kleine Stein, am Rand des Hermon waren sie. Sie sind ja in Israel herumgezogen, waren dann am See Genezareth. Und ganz am Norden, also an der Grenze jetzt, am Hermon, am Fuße des Hermon in Caesarea Philippi, wo jetzt die Menschenmenge nicht um Jesus rum ist, wo er nicht heilen musste und wo er jetzt erstmal mit seinen Jüngern alleine ist. Da wird dieses Bekenntnis ausgesprochen und da sagt Jesus zu diesem Petrus, diesen kleinen Stein, auf diese Gemeinde, auf diesem Stein will ich meine Gemeinde bauen, auf diesem Bekenntnis. Und das war Anschauungsunterricht im Grunde, weil wenn wir jetzt hier einen kleinen Stein hätten, so groß, keine Ahnung, und dann hast du den Berg Hermon, 2800 Meter hoch. Stimmt, 810. Was Gott wirken will, was Gott bis heute gewirkt hat. Und wir dürfen dazu gehören. Das ist die bluterkaufte Gemeinde Jesu. Die Familie Gottes, wo er uns zu Geschwistern macht, zu Brüdern und Schwestern. Und die Hölle, der Feind, das Böse, das Grausame, das Gottlose darf es nicht überwältigen, auch wenn die Gemeinde verfolgt wird. Auch die Martyrer zeugen davon. Es bleibt, Jesus bleibt und er wird wiederkommen. Er überwindet es. Also wer bin ich? Wer bist du? Teil der Gemeinde schon? Kenne ich Jesus? Weiß ich um Jesus, wer er für mich ist? Der mir meine Sünde vergibt, jeden Tag neu, zu dem ich kommen darf und das Vater unser beten darf. Vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Und dann eben mein Beruf. Was ist der Beruf? Was bin ich? Was tue ich? Ich weiß nicht, was ihr für Berufe habt. Der Pförtner, der Verwalter, Lehrer. Was arbeitet ihr? Nichts mehr. Die Rentner, wir sind schon in die Jahre gekommen. Was soll ich tun? Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also Jesus vertraut dem Petrus ganz viel an und im Grunde auch uns allen. In Matthäus 18,18 sagt das zu seinen Jüngern allen genau das Gleiche. Oder auch bei der Auferstehung heißt es dann, wem ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, und wem ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Er gibt uns einen Schlüssel in die Hand, wo wir zusperren dürfen, wo wir aufsperren dürfen, wo wir etwas bewahren dürfen und wo wir etwas öffnen dürfen, wo wir binden dürfen und lösen dürfen, dass die Gefangenen frei sind, wo wir verbieten und erlauben, wo wir uns bergen bei Jesus, dass der Feind kein Recht an uns haben darf. Und wo wir neu gelöst sein dürfen, wo wir Vergebung erfahren haben dürfen. Selber muss Petrus da ganz tief unten durch. Das haben wir heute früh auch schon gehört. Wo der Petrus ja so ein Schnellredner ist. Kurz darauf, nach der Begegnung, sagt Jesus seine erste Leidensankündigung an, also der leidende Messias. Und Petrus sagt, nee, das widerfahre dir nicht, ich möchte nicht, dass dir was Schlimmes passiert. Das ist ganz menschlich und normal. Wenn ich jemanden lieb habe, dann möchte ich nicht, dass der gekreuzigt wird oder dass der Leid erfährt. Ist doch klar. Und dann sagt aber Jesus, nein, weg von mir, geh mir aus den Augen, weg von mir, Satan, sagt er dazu sogar. Da ist derselbe Petrus, der dieses Bekenntnis bekannt hat, sagt genau das Gegenteil im Grunde. Und auch in den Situationen, wo es drauf ankommt dann, verleugnet er ja Jesus. Das ist sicher bekannt. Sein besten Freund oder Lehrer, Meister, Rabbi, sagt er, nee, ich gehöre nicht zu dir. Ich gehöre nicht zu ihm. Ich habe nämlich mit dem Schwert bei dem Soldaten reingeschlagen. Die würden mich ja vielleicht erkennen. Und Jesus sieht ihn wieder an und er findet wieder zurück. Und erlebt die ganze Liebe und Vergebung Jesu. Dass er sieht die ganze Not, in der Petrus ist, wo er nicht zurechtkommt, wo er schuldig geworden ist, wo man versagt hat, wo man selber auch, wo manches eben nicht gelungen ist, wo man selber über sich selber erschrickt, dass ich sowas sagen konnte, dass ich da gelogen habe, dass ich gemein war, dass ich hinterm Rücken geredet habe, wo ich selber erschricke über mich selber. Und wo ich Vergebung von Jesus haben darf wieder. Und dann darf ich auch diese Vergebung, von der ich lebe, auch wieder weitergeben. Da hat man einen Schlüssel bekommen. Wer einen Schlüssel hat, Schwester Gisela, die ist eine fleißige Zusperrerin am Abend, als Schutz und eben auch, dass man früh wieder aufsperrt, macht meistens, glaube ich, der Bruder Georg, dass die Leute reinkommen können. Wer einen Schlüssel hat, der wohnt dort oder ist zu Gast dort im Himmelreich. Ich würde dir Schlüssel des Himmels geben. Und des Himmelreichs, das neue Jerusalem, diese Edelsteine, die Tore, der Fels. Es ist die Frage, lebe ich mehr Simon oder Petrus oder bin ich beides gleichzeitig? Darf ich beides sein? Ich darf beides sein. Ich bin der ich bin. Ich bin die Marion Sebald, komme aus einem kleinen Dorf, irgendwo. Hab drei Geschwister. bin seit 89 in Falkenstein. Hab meine Geschichte, was jeder seine hat, hat seine Geschichte. Und ich darf das sein, was Jesus mir zuspricht, was er mir schenkt, darf ich weitergeben. Was ich vom Himmel empfange, darf ich weitergeben. Ist das nicht genial? Das darf ich bekennen. Wer bin ich? Staub zu Staub? Oder auch Fels zu Fels? Ein kleiner Felsbrocken im Felsmassiv. Lebe ich noch als Erdenbürger, Erde zu Erde? Oder lebe ich Himmel zu Himmel, als Himmelsbürger, der den Himmel geschenkt bekommen hat? Zitat ähnlich Hannah Hümmer. Wie lebe ich? Wer bin ich? Wer ist Jesus? Was bin ich? Was tue ich? Was gebe ich weiter? Was ist mein Bekenntnis? Worauf stehe ich? Was trägt mich, wenn es hart auf hart kommt? Und ganz zum Schluss sagt Jesus zu ihnen, also große Verheißung, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus ist. Das ist ja komisch. Warum denn? Jetzt ist es noch nicht so weit. Er verschließt den Jüngern jetzt den Mund. Er bindet. Er sagt jetzt nicht. Weil dann wird es nur Aufgeschau und Schaum und Jubel und Rausch. Aber der leidende Christus, dass das in die Tiefe führt und dann erst in die Herrlichkeit. Dass das Leiden auch für uns heute nicht egal ist, sondern dass daraus Frucht wird für die Ewigkeit. Da ist ein großes Geheimnis. Wer ist Jesus? Wer bin ich? Was sagst du? Mein Retter. Noch jemand?
Mein Freund.
Mein Freund. Mein Herr? Mein Erlöser. Messias, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, Amen, ich habe schon überzogen. Ein herzliches Willkommen noch dem Pfarrer Schölz. Der hat sich eingeschlichen. Der katholische Pfarrer von Falkenstein. Da freuen wir uns sehr. Jetzt geht's weiter mit einem Lied, einem neueren Lied, das abgedruckt ist. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und dann kommt der Bruder Muck mit seinen 70 Jahren. Was ich jetzt ganz vergessen habe, ist mit den 77, das wollte ich eigentlich noch sagen. 77 kommt in der Bibel vor. Weiß jemand, wo das vorkommt? Ja, genau, vergeben. Das ist ein zentraler Schlüssel. 7 mal 70, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt, jeden Tag? Petrus, genügt es ja 7 mal, ist so viel. Was sagt Jesus? 7 mal 70 mal oder 77 mal, also eine Vollzahl der Vergebung. Und leider gibt es auch das Gegenteil in der Bibel, da gibt es die Rache im Alten Testament. Wofür entscheiden wir uns, Sünde zu behalten oder zu vergeben? Also, woher, wohin sonst? 2-mal ist ein neueres, die Frau Lederer begleitet uns wieder. Thank you.
ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Liebe Geschwister in Christus, ich soll Zeugnis sagen, deshalb sei es mir gestattet, mit diesem Bibelwort ein bisschen Rückblick zu halten auf einige Erlebnisse in meinem Leben. Zwei Worte stechen in diesem Bibelwort hervor. Königlich und Priestertum. Auch in 2. Mose 19 schon ist das Gottesvolk ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk genannt. Und in der Offenbarung wird das nochmal aufgenommen, dass Jesus uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und zu Königen und zu Priestern gemacht hat. Ich möchte bei diesen zwei Worten einfach bleiben. Erst einmal ein König. Er hat keinen anderen Menschen über sich. Er ist ausschließlich seinem Schöpfer verantwortlich. Und natürlich dient dieses königliche Wesen nur dann dem menschlichen Miteinander, wenn es im Sinn des höchsten Gebotes Gottes gebraucht wird, nämlich mit der Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Allerdings kommt es auch öfter vor, dass das, was wir als Auftrag von Gott für uns sehen, von manchen Menschen als unangemessen oder unpassend angesehen wird. Und dazu jetzt ein Beispiel. Gegen Ende meines Theologiestudiums sollte ich mich entscheiden, wo später mein Dienst sein sollte. Mission im Ausland war für meine Eltern eigentlich klar. Darauf waren sie vorbereitet. Der Wunsch meines Vaters, der im Beratungsausschuss der Neuguinea-Mission ehrenamtlich tätig war und bei einer Reise dorthin viel Not gesehen hatte, er war davon überzeugt, sein Sohn sollte unbedingt dort Gott dienen. Mir war im Lauf meines Studiums durch die Beziehung zu einem tansanischen Herrn Huter Pfarrer immer klarer geworden, dass diese Verbindung, die sich ergeben hatte, die hatte ich nicht gesucht, einen Ruf Gottes beinhaltet. Aber mein Vater hat immer wieder versucht, mich dahin zu bearbeiten, dass in Afrika sind doch die Kirchen lebendig, da braucht's doch keine Missionare mehr, aber in Neuguinea wäre die Not so groß. Als er an einem Abend dann nochmal angefangen hat, da konnte ich nicht mehr anders. Mein Herz schlug bis zum Hals. Ich habe gesagt, Papa, ich schätze dein Engagement, aber weil ich fest davon überzeugt bin, dass Gott mich in Afrika haben möchte, will ich, dass du von heute an diese Entscheidung, die ich mir nicht selber eingeredet habe, akzeptierst. Ich gebe zu, meine Worte sind etwas laut geworden. Mein Vater war zuerst erschrocken drüber, aber er hat von da an diese Entscheidung einfach akzeptiert, auch wenn er anderer Meinung war. Dann, 10 Jahre später, ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter, hat uns der Vater in Tansania besucht und war mit mir bei den Nomaden unterwegs. Und da sagt er auf der Heimfahrt plötzlich, Gerhard, jetzt sehe ich, dass da dein Platz ist. Das ist mir runtergegangen wie Öl. Ein zweites Beispiel. Bei unserem letzten offiziellen Arbeitseinsatz in Tansania mit Missionswerk im Jahr von 2015 bis 2021, im zweiten Jahr wurde ich in die Synode der dortigen Kirche als Vertreter für die ausländischen Missionare berufen. In einem Gottesdienst, das war am 3. April 2016, wurden alle Synodalen auf die Bibel, auf die lutherischen Bekenntnisschriften und auf Gehorsam gegen den Bischof verpflichtet. Jeder sollte diese Urkunde unterzeichnen vor dem ganzen Publikum der einer großen Gemeinde. Mir war klar, das Letztere konnte ich nicht. Zumal der Bischof damals, zum Glück ist er dann von einem Besseren abgelöst worden, in seinen Entscheidungen und Lebenswandel sich selber nicht am Wort Gottes orientiert hat. Aber ich wollte auch nicht als Weiser irgendwie negativ auffallen. Und so habe ich die ganze Zeit im stillen Gebet, Herr, was soll ich denn machen? Immer wieder. Und dann kam mir der Gedanke, und ich habe dann, wie ich dran war, da wo Unterschrift stand, hingeschrieben, Apostelgeschichte 4, Vers 19 und daneben meine Unterschrift. Wisst ihr, was da steht? Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich sah, dass der Bischof sein Gesicht etwas verzogen hat, aber zum Glück ist er still geblieben. Aber es hat mir gezeigt, Jesus macht uns, auch wenn wir schwach und kümmerlich sind, fest zum Felsen an dem Punkt, wo es wirklich braucht, wo es notwendig ist. Er kann in jedem von uns den Mut wirken, der ihn bezeugt, auch vor den Menschen. Damit bin ich jetzt beim Zweiten. Jesus hat uns zu Priestern gemacht. Sämtliche priesterlichen Gewänder im Alten Testament ist es beschrieben, vor allem im 3. Mosebuch, aber schon im 2. auch, sollten aus Leinen sein, aus reinem Leinen. Warum? Im Leinen schwitzt man nicht so und Gott mag keinen Schweißgeruch. Na, ihr lacht, aber das steht im 3. Kapitel, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen, als Folge der Sünde. Deshalb sollte derjenige, der für sein Volk vor Gott eintritt, sich erst einmal gründlich waschen und zweitens keine wollene Kleidung tragen, in der man schwitzt, sondern alle Gewänder aus reinem Leinen, damit man nicht in Schwitzen kommt. Und das hat für mich auch eine geistliche Implikation. Ich muss mich nicht bis zum Letzten für Gott verausgaben. Im englischsprachigen Bereich bremst man übereifrige Menschen mit dem Satz No Sweat. Und der Kirchenrat Walter Hümmer, der Vater der Christusbruderschaft, hat gesagt, Gott schindet seine Leute nicht. Deshalb dürfen wir unsere natürlichen Begrenzungen und unsere Kräfte ernst nehmen und müssen nicht überziehen. Uns Zähne zusammenbeißen und durch. Weil wir während unseres letzten Arbeitseinsatzes vor der Rente 2015 bis 2021 oft nicht nur durch sehr viel Unterricht, sondern auch durch manche Spannungen an unserer Bibelschule und in der Kirche allgemein in Not hatten, musste ich einfach, weil mich das so umgetrieben hat und auch nachts Schlafstunden gekostet hat, jeden Tag einen Gebetsspaziergang machen. So eineinhalb Stunden am Fluss entlang. Und dieser einsame Weg, wenn ich gesehen habe, dass da kein Mensch ist, dann habe ich auch oft laut gebetet und meine ganzen Nöte, Sorgen und Fragen, die Anliegen der Studenten und der Lehrerkollegen vor Gott bringen dürfen. Und das hat mir ein Aufatmen gebracht. Ich kam ganz anders zurück. Aber auch für den Unterricht schaffte ich es nicht, mich so vorzubereiten, wie ich es gern gewollt hätte. Mit vielen Arbeitsmaterialien und so. Aber da habe ich ja dann auch gesehen, dass die 10 Jahre, wo ich ganz hier bei der Christusbruderschaft war und viel vorbereiten musste aus der Bibel, da war ich irgendwie ein Stück weit vorbereitet. Vieles hatte ich im Gedächtnis parat. Aber ich habe trotzdem oft auf dem Weg zur Vorlesung gebetet, Herr Jesus, ich hätte mich so gern besser vorbereitet, aber du kennst mich ja. Und ich stehe dir einfach jetzt zur Verfügung. Mach du mit mir, was du willst. Und wenn die Stunde um war, ging ich manchmal nach Hause. Ich habe fast abgehoben dabei. Herr Jesus, was du durch mich gewirkt hast, ist so wunderbar und grandios, das hätte ich selber nie so hingekriegt. Ein anderes Beispiel, Charlie, ein enger Mitarbeiter damals in den 80er Jahren, dem ich sehr viel anvertraut hatte, er hat plötzlich nach einigen Jahren angefangen, Material beiseite zu schaffen, für sich privat. Wir mussten ihn leider entlassen. Wir haben in der folgenden Zeit oft und viel für ihn gebetet, dass er zu Jesus zurückfindet und neu anfängt. Aber kein Anzeichen dafür. Als wir schon längst wieder in Deutschland waren, bin ich einmal zu einem Besuch wieder nach Tansania geflogen und irgendwie hatte der Charlie erfahren, wo ich war. War da in einer Gemeinde zur Morgenandacht eines Morgens, sehe ich den Charlie da in der Reihe sitzen. Nach der Andacht kommt er auf mich zu. Er war 30 Kilometer Buschpfade geradelt. Sagt der Missionar, kannst du mir noch einmal verzeihen, was ich euch angetan habe? Mir kamen die Tränen vor Freude. Ich habe ihn umarmt, ganz spontan, und habe gesagt, Charlie, nichts lieber als das. Zu der Zeit hatte ich ihn schon längst vergessen, auch überhaupt nicht mehr für ihn gebetet. Aber die Gebete von damals sind nicht unerhört geblieben. Schaut, liebe Geschwister, wann und wie unsere priesterliche Fürbitte erhört wird, das liegt nicht in unserer Hand. Aber dass keine Fürbitte umsonst ist, das dürfen wir fest glauben, selbst wenn wir es nicht mehr erleben. Letztes zum priesterlichen Dienst. Ich war erstaunt, als ich das entdeckt hatte, aber es gibt einen hohepriesterlichen Panzerkragen. Da steht im 28. Kapitel des 2. Mosebuches, wo es von den Gewändern der Priester handelt, vom Obergewand des Hohepriesters, wörtlich zitiert aus der revidierten Luther-Übersetzung, und oben in der Mitte soll eine Öffnung sein und eine Borte um die Öffnung herum in Weberarbeit wie bei einem Panzerhemd, dass sie nicht einreiße. Wir haben es ja oft in der Bibel gelesen, im Alten Testament, dass Leute ihr Gewand zerrissen haben, auch im Neuen. Und es sagt, es ist ein Zeichen von Entsetzen und Zorn. Damit soll verhindert werden, dass der hohe Priester sein Gewand im Jähzorn einreißt. Denn es wurde immer so von der Knopfleiste her, wurde da gerissen. Dass der hohe Priester bei der Verhandlung Jesus sein Gewand zerrissen hat, zeigt, was für eine unmäßige Wut er darüber hatte, dass Jesus sich als Sohn Gottes bezeichnete. Wenn wir jetzt als Jünger Jesu eine priesterliche Aufgabe haben, dann stehen Ausbrüche von Zorn und Geschrei absolut dagegen. Ich muss zugeben, ich habe leider diese Neigung ein Stück weit geerbt. Und oft habe ich damit meiner Frau und meinen Kindern und auch vielen Mitmenschen Not gemacht. Ich wollte es nicht, aber immer wieder kam ich in Stresssituationen, wo die alte Art durchgeschlagen hat. Ich musste dann um Vergebung beten, aber es war einfach eine Not. Und weil dieses Verhalten meinen Studenten und Mitarbeitern in der Mission auch Not gemacht haben, haben sie manchmal den Umweg über meine Frau genommen, dass die mir Dinge beibringt, die mich vielleicht erhitzen könnten. In meiner Not habe ich oft und oft den Liedvers gebetet, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Und meine Monika hat mir immer wieder Mut gemacht, wenn sie später dann immer wieder sagte, ich sehe, es ist schon etwas besser geworden. Trotzdem passiert es immer wieder mal noch, dass ich manchmal ungehalten bin. Und deshalb ist mein tägliches Gebet, Herr Jesus, füll mich ganz aus. Mein Fühlen, mein Denken, mein Reden und Tun und Lassen, alles soll von deinem Willen bestimmt sein, damit die Menschen, denen ich begegne, nicht mir, sondern dir vor allem begegnen. Ich bin davon überzeugt geworden, dass Jesus das, was für mich unmöglich ist und für euch auch, was für uns unmöglich ist, Jesus wirken kann und will. Manchmal staune ich drüber, wie er mich in schwierigen Situationen, auch da, wo mir oder anderen Unrecht geschieht, oft ruhig bleiben kann und sachlich über die Nöte reden. Und wenn es doch mal wieder passiert, dann ist es halt ein Unfall und da braucht man dann den sogenannten Blechpatscher, der die Macken wieder ausbeult. Die Vergebung Jesu. Früher waren solche Dinge eher im Fahrplan. Jetzt ist es immer ein Blechschaden, der Reparatur, sofortige Reparatur braucht. Ein lieber Bruder, der seit einem halben Jahr ganz bei Jesus ist, hatte für seine Beerdigung das Wort gewählt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollbringen, bis auf den Tag Christi. Das glaube ich für mich und das glaube ich für euch alle. Lasst Jesus dran. Er wird alles, auch das schaffen, was wir nie schaffen könnten. Und jetzt möchte ich euch noch einmal das wunderbare Verheißungs- und Auftragswort aus dem 1. Petrus jeder und jedem ganz persönlich zusprechen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von seiner Finsternis zu seinem wahren Licht. In diesem Sinn seid alle gesegnet. Amen.
Sehr schön, vielen Dank. Ich darf wieder was ansagen. Jetzt gibt's Kaffee. Kaffee und Kuchen, alles ist bereit, wieder im Speisesaal und da vorne. Und auch Tee. Und ganz herzlichen Dank für die feine Einlage. Und die Posaunen hören wir nochmal zum Schluss.